Also grundsätzlich sind all die Firmen, die Software-Know-how haben, die gewohnt sind, mit Daten schon mal umzugehen, sind die allerbesten Kandidaten, um da eine wirklich ernsthafte Diskussion über IoT zu führen. Denn im Endeffekt, IoT ermöglicht einem immer, egal welche Applikation es ist, mehr Daten zu bekommen. Automobilhersteller verstehen besser, was machen meine Kunden mit den Autos? Hersteller von Produktionsmaschinen zum Beispiel verstehen besser, was passiert mit der Maschine bei meinem Kunden und so weiter und so fort.
Herzlich willkommen bei Digitale Vorreiter mit Christoph Bursek. Du hörst dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Zeig uns deine Loyalität und teile diesen Podcast. Es soll dein Schaden nicht sein. Erik Brenneis, das ist heute mein Gesprächsgast und Erik ist CEO IoT bei Vodafone. Hat also unter anderem ganz viel mit IoT zu tun und er hat gerade eine Studie durchgeführt, welche spannende Einblicke in den Einsatz von IoT in Unternehmen ans Tageslicht bringt. Ich glaube, Erik hat in seiner Studie knapp 1700 Unternehmen weltweit zu ihren aktuellen und geplanten IoT-Aktivitäten befragt und da sind einige spannende Ergebnisse rausgekommen. Wir hören gleich von Erik mehr, aber vorweg schon einmal, 82% der Unternehmen machen seit der Einführung von IoT einen höheren Umsatz. Und 60% der Unternehmen erzielen eine deutliche Rendite ihrer IoT-Investitionen. Den Link für die Studie findest du unten in den Shownotes. Solltest du dir unbedingt angucken, sind viele faszinierende IoT-Themen dabei. Passt also sehr gut in unseren IoT-Monat. Wir haben gleich noch viel mehr Fakten und Zahlen, also keine weitere Vorrede mehr vonnöten. Gehen wir sofort ans Eingemachte. Erik, schön, dass du bei uns bist.
Hallo Christoph, vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
Du machst wahrscheinlich nicht nur Studien. Wer bist du, was machst du?
Ja, wie du am Anfang gesagt hast, ich leite den IoT-Bereich in der Vodafone-Gruppe. IoT, was machen wir da? Wir verkaufen IoT-Connectivity an Unternehmen. Da sind wir der klare globale Weltmarktführer mit 110 Millionen IoT-Connections um die Welt verteilt, in Autos, in Stromzählern, in Industriemaschinen, in Produktionsstätten und so weiter. Und wir haben auch ein großes Automobilgeschäft, wo wir sogenannte Connected Car Services an Kunden verkaufen. Ich mache das jetzt schon mit einer kleinen Unterbrechung zwischendrin, als ich Vodafone Global Enterprise geleitet habe, seit 11 Jahren. Und es kommt mir immer noch genauso vor wie am ersten Tag, weil der Markt einfach so dynamisch ist.
Okay, Erik, ich glaube, ich mache den Podcast jetzt seit einem Jahr oder etwas über einem Jahr. Und ich glaube, als ich gestartet habe, war die Zahl irgendwo bei 70 Millionen. Jetzt ist es 110 Millionen. Ist das tatsächlich so schnell gewachsen?
Es wächst wahnsinnig schnell, zum Glück. Und auch, weil wir einfach sehr viele Kunden haben, die neue Applikationen an den Markt bringen und auch unsere existierenden Kunden, wie zum Beispiel die Automobilbauer, sehr stark wachsen. Also wir setzen jedes Jahr mehrere Dutzend Millionen neue Connections obendrauf.
Ich habe jetzt in der Vorbereitung etwas gelesen von der IoT Spotlight Studie. Was ist das? Wie habt ihr die erhoben? Wer hat da teilgenommen?
Ja, die IoT Spotlight-Studie ist eine Studie, wo wir 1639 Firmen in aller Welt abfragen und in Bezug auf hauptsächlich drei Themen. Wir fragen die Firmen, wie nutzt ihr IoT, wie wichtig ist IoT für euch, welchen Nutzen, welche Erfahrungen und auch welche Herausforderungen seht ihr durch IoT und wie seht ihr die IoT-Zukunft? Und daraus gewinnen wir wichtige Erkenntnisse für uns selbst, die wir dann wieder umsetzen können, um neue, gute Produkte zu entwickeln. Und zum anderen veröffentlichen wir auch die Studie, die uns eben dann auch unterstützt, dass wir in der Welt als der Vordenker im Bereich IoT gesehen werden.
Hast du eine Frage noch im Kopf aus der Studie? Also irgendeine Beispielfrage, damit ich mir das noch besser vorstellen kann?
Ja, eine Beispielfrage für die Kunden ist zum Beispiel, was sehen Sie als die größte Herausforderung an im Bereich IoT? Und die Antwort, die uns die Kunden auf die Frage geben, war ein bisschen überraschend. Die sagen, also ich hätte zum Beispiel gedacht, dass viele Kunden sagen werden, oh, Cybersecurity ist die größte Herausforderung, weil nicht, dass jemand in unser System reinhackt, in unser Auto, in unsere Stromzähler. Das Thema Cybersecurity ist in der Wahrnehmung der Kunden relativ gut unter Kontrolle, also nur 18% der Kunden sehen das als Herausforderung. Ein viel größerer Anteil der Kunden, nämlich 42%, sehen ihre eigenen Prozesse als Herausforderung, um IoT einzuführen. Da gebe ich auch ein Beispiel zu. Wenn zum Beispiel ein Hersteller von Druckern heute seine Drucker verkauft, dann verkauft er einfach nur die Geräte, kriegt das Geld dafür, alles gut. Wenn der jetzt neue Geschäftsmodelle einführt, wie zum Beispiel Pay-per-Print, wo der Drucker verbunden ist und er dann monatlich die Nutzung des Druckers abrechnet, dann muss er natürlich seine ganzen IT-Systeme, die Rechnungssysteme und so weiter umstellen, seine Prozesse, die Vertriebsprozesse, weil die Leute verkaufen dann einen Service und nicht einfach nur ein Gerät. Und das ist alles sehr kompliziert für die Kunden. Deswegen sehen die sehr großen Nutzen und sehr große Möglichkeiten aus solchen Beispielen, wie ich das gerade eben genannt habe, aber auch Herausforderungen, ihre eigenen Prozesse umzustellen.
Spannend. Also das war jetzt das Thema Herausforderungen. Hast du noch weitere 2, 3 wichtige Ergebnisse aus der Studie?
Ja, also zunächst mal das wichtigste Ergebnis der Studie aus unserer Sicht ist, dass die Kunden sagen, IoT wird immer wichtiger und es wird immer wichtiger für sie selbst. Also 87% all dieser Firmen. Und übrigens, das sind nicht Firmen, die IoT machen, sondern sie sind wirklich repräsentative Industriefirmen, die sagen, IoT ist absolut notwendig für uns und für unseren Markt. Das heißt, und durch Covid hat sich das Ganze noch beschleunigt, weil natürlich jeder jetzt digital arbeitet, weil man nicht mehr durch die Welt fliegen kann, wenn man zum Beispiel ein Spezialistenteam hat, welches Maschinen repariert, ist es extrem wichtig, dass man Maschinen beispielsweise fernsteuern und fernüberwachen kann. Also die Wichtigkeit von IoT hat eher noch zugenommen und die liegt bei 87% jetzt. Des Weiteren sagen 77% der Teilnehmer an der Studie, dass Firmen, die sich jetzt nicht um IoT kümmern, die werden wahrscheinlich zurückfallen gegenüber ihren Konkurrenten, die jetzt IoT-Projekte implementieren. Das heißt, es ist ein wahnsinniges Momentum da, was uns natürlich bei Vodafone auch sehr stark hilft und wo wir dann auch wirklich auf die Kunden zugehen und IoT-Lösungen verkaufen und ihnen helfen, IoT zu implementieren.
Du hattest eben das Stichwort Covid fallen lassen. Hat die Zeit dafür gesorgt, dass ihr nochmal auf ganz neue Produktideen für Vodafone gekommen seid? Oder ist einfach irgendeine Produktgruppe während der Covid-Zeit viel mehr nachgefragt worden als vorher?
Definitiv. Es gibt gewisse Produktgruppen, die auch geholfen haben gegen Covid und auch weiterhin gegen Covid beispielsweise helfen. Zum Beispiel, ich gebe einfach mal ein paar Beispiele. Wir haben in wirklich sehr schneller Zeit als Vodafone verschiedene Wärmebildkameras an den Markt gebracht, die wir dann auch verkauft haben an Firmen wie beispielsweise Amazon, die an den Eingängen zu ihren Logistikzentren aufgestellt haben. Diese Wärmebildkameras erkennen aus einer Gruppe von Menschen heraus, wer eine erhöhte Temperatur hat. Und natürlich, da ist dann die Wahrscheinlichkeit höher, dass jemand Fieber hat. Und die Leute kann man dann eben ausfiltern. An Flughäfen dann auch diese Wärmebildkameras von uns eingesetzt. Und die sind verknüpft über unser Mobilfunknetz mit einer Cloud, wo dann durch Intelligenz auch entsprechend die Wahrscheinlichkeiten, dass hier jemand ein Problem hat, berechnet werden. Also das ist ein Beispiel, wo wir auch recht viel Kameras verkauft haben, Tausende in Europa.
Und das ist ein Produkt, das es vorher nicht gab, oder?
Das Produkt gab es in dem Sinne nicht. Es gab Connected Cameras, aber die Funktion, dass man wirklich aus einer Menschenmenge Menschen mit Fieber herausfiltern kann, das war vorher lange nicht so dringend wie heute. Und diese Funktion hat unser Anbieter von den Kameras mit uns gemeinsam dann auch implementiert. Und die gibt's jetzt. Ja, das ist wirklich neu. Ein weiteres Beispiel ist die ganzen Beatmungsgeräte, von denen man liest, die auf Intensivstationen gebraucht werden. Diese sind auch vernetzt über IoT, werden fernüberwacht von den Herstellern. Die Hersteller sitzen in Amerika. Es gibt auch deutsche Anbieter von diesen Beatmungsgeräten. Und da die Service-Leute dieser Firmen momentan nicht reisen können, ist es absolut notwendig, dass, wenn irgendein Problem mit diesen Beatmungsgeräten auftritt, man das remote identifizieren kann über die IoT-Verbindung. Und da wird auch viel gemacht momentan. Da haben wir auch gesehen, dass mehr Bedarf war an vernetzten Beatmungsgeräten. Und dann haben wir einige Lösungen in verschiedenen Ländern eingeführt, die einfach geholfen haben, die Auswirkungen von Covid zu managen. Ein gutes Beispiel ist der Vergnügungspark Gardaland in Italien. Für Gardaland haben wir vernetzte Armbänder geschaffen mit einem Partner gemeinsam. Die messen den Abstand zu jemandem, dass man, und da ist eingestellt, dass man nicht näher als 2 Meter an jemanden ran darf. Und alle Mitarbeiter von Gardaland haben diese Armbänder bekommen und die lösen dann einen Alarm aus, wenn jemand zu nah an Menschen rangeht. So kann dann auch der Vergnügungspark nachweisen, oh, unsere Mitarbeiter, die sind alle safe, wir können unseren Vergnügungspark auch in diesen Zeiten betreiben. Also das sind Beispiele, die, glaube ich, sehr gut verdeutlichen, wie hilfreich IoT ist, um auch sowas, so eine Katastrophe wie Covid managen zu können.
Mich würde noch interessieren, wie ihr so schnell diesen Prozess umgestellt habt. Also seid ihr dann rausgegangen und habt gesagt, wer könnte so etwas bauen oder wer stellt so etwas her? Oder sind die Firmen auf euch zugegangen oder waren da schon bestehende Verbindungen? Aber das hört sich ja nach einem wahnsinnig schnellen Produkterstellungszyklus an.
Ja, und wir sind ehrlich gesagt auch sehr stolz drauf, wie schnell wir da gewisse Produkte an den Markt gebracht haben. Die Sache ist die, dadurch, dass wir der Marktführer sind im Vernetzen von Lösungen, haben wir sowieso Kontakt zu all diesen Firmen. Ja, wir sind ja deren Lieferant für das Mobilfunknetz, für diese vernetzten Lösungen. Als jetzt Covid ausgebrochen ist und als klar war, dass es auch nach Europa rüberschwappt im Februar, da haben wir sofort begonnen mit diesen ganzen Firmen, die entweder schon unsere Kunden waren für Connectivity oder mit denen wir in Kontakt waren, zu sprechen, damit die ihre Produkte entsprechend aufrüsten, dass wir sie in Lösungen gegen Covid, wie zum Beispiel der Gardaland-Lösung, entsprechend verwenden können. Und deswegen waren wir in der Lage, sehr schnell deren Produkte bei uns reinzunehmen, sie mit Connectivity zu verknüpfen, sie an unsere Kunden zu verkaufen und dann die Lösungen auf den Markt zu bringen. Es ist sowieso unsere Strategie, unabhängig von Covid, dass wir mehr und mehr sogenannte End-to-End-Lösungen an den Markt bringen, also nicht nur den Zugang zu unserem Mobilfunknetz verkaufen, sondern dass wir auch wirklich Lösungen wie solche Connected Armbänder oder komplette Parklösungen mit Sensoren auf der Straße an den Markt bringen. Das war sowieso schon unsere Strategie. Aber als dann Covid nach Europa geschwappt ist, da haben wir sofort gesagt, okay, jetzt fokussieren wir darauf, Lösungen gegen Covid an den Markt zu bringen. Zum einen, um der Gesellschaft zu helfen und natürlich zum anderen auch, weil der Bedarf an diesen Lösungen da im Frühjahr und auch jetzt noch viel größer war als die anderen Lösungen, die wir vorher geplant hatten.
Super spannend. Also mir war gar nicht klar, dass auch Vodafone selbst so eine, ich weiß nicht, ob das eine Transformation ist, aber so viel unterschiedliche Themen macht. Ja, also nach außen hin oder für mich ist Vodafone ja oft auch immer noch so ein SIM-Karten-Herausgabe. Amt, ja, sozusagen. Aber dass ihr tatsächlich dann auch in Covid-Zeit dann Wärmebildkameras an Amazon verkauft und installiert, finde ich schon, sind sehr, sehr spannende, super spannende Cases.
Ja, du hast recht. Und deswegen bin ich auch froh, wenn ich darüber reden kann, weil wir müssen das wirklich in die Welt raustragen. Die Leute müssen wissen, was wir machen können, denn es ist in der Tat mehr als nur der Zugang zum Mobilfunknetz.
Ich habe in eurer Studie etwas gelesen von den Early und den Mature Adoptern. Ich fand das Wort Mature Adopter sehr, sehr freundlich ausgewählt. Wo würdest du sagen, welche Benefits hat man so ein bisschen, wenn man ein Early-IoT-Adopter ist? Und welche Benefits hätte man aber, wenn man sagt, nee, ich warte lieber, bis das Ganze einigermaßen schon bewährt ist und ich dann anfange, das bei mir teuer auszurollen?
Also, zunächst ist es so, dass es in jedem Markt immer einige Firmen gibt, die früher dran sind als ihre Konkurrenten, neue Lösungen jetzt an den Markt zu bringen. Zum Beispiel im Automobilbereich, wenn wir über Connected Cars reden, da war der BMW der Erste vor über 10 Jahren, der SIM-Karten in sein Auto eingebaut hat. Am Anfang, um zum Beispiel solche Funktionen wie Emergency Call, also dass der Krankenwagen automatisch kommt, wenn man einen Unfall hat, oder solche Dinge ins Auto reinzubringen. Der Vorteil ist natürlich für die Early Adopters, dass man die Innovation verkaufen kann. Das sind normalerweise dann auch die Premium-Anbieter oder die innovativen Anbieter in ihrem Feld. Und der Nachteil ist natürlich, dass man erstmal höhere Kosten hat. Am Anfang ist die Technologie auch noch ein bisschen teurer, als wenn man sie später benutzt. Die Hardware für IoT war am Anfang teurer. Aber man hat dann auf lange Sicht einen Vorsprung. Und es ist schwer für die Konkurrenz, den aufzuholen. Also ich würde sagen, auch heute noch, BMW hat es dann weiterentwickelt, sein Connected Car Konzept, und auch heute noch ist BMW gemeinsam mit Daimler, Volkswagen, ein paar anderen Firmen, der Marktführer, der da viel mehr Funktionalität im Connected Car hat als zum Beispiel ein Renault oder ein Peugeot. Ein anderes Beispiel sind dann auch wirkliche Innovationsführer wie Amazon, die dann ganze neue Kategorien an den Markt bringen, die es vorher nicht gab. Also mit uns ist Amazon vor einigen Jahren mit dem Connected Kindle an den Markt gegangen, also der E-Reader. Und da konnte man dann, das war wirklich revolutionär. Vorher musste der Kunde immer an sein Wi-Fi-Netz das einstellen. Das war kompliziert, hat bei älteren Leuten oft auch nicht funktioniert. Und indem man die SIM-Karte in den Kindle eingebaut hat, hat man sagen können, ihr müsst euch überhaupt gar nichts in Bezug auf Connectivity Gedanken machen. Ihr einfach, wenn ihr ein Buch wollt, ein Klick, ihr kauft das Buch und es wird wie magisch durch Geisterhand auf den E-Reader draufgeladen. Und das ist dann natürlich auch ein Vorteil, und unter anderem dadurch hat Amazon auch diese, ich würde sagen, dominante Stellung bei E-Readern erreicht. Also das ist der Vorteil. Dann bei den more mature Firmen, die später kommen, die haben dann natürlich den Vorteil, dass es schon klare Use Cases gibt. Also im Prinzip haben viele Automobilhersteller einfach das kopiert, was der BMW mit dem Auto gemacht hat. Und man hat dann auch Lieferanten, die schon Erfahrung haben. Aber ich sage ganz deutlich, von allem, was ich gesehen habe über all die Jahre, ein Vorsprung, den eine Firma sich in IoT früh erarbeitet, ist für die Konkurrenten immer nur sehr, sehr schwer aufzuholen. Weil wer früh dabei ist, der ist dem anderen dann immer einen Schritt voraus. Während jetzt der Konkurrent versucht, das IoT-Projekt zum Laufen zu bringen, ist der IoT-Leader oder der Fast-Mover ist schon dabei, neue Funktionalitäten reinzubringen. Also man ist dann immer einen Schritt hinterher, und das spiegelt sich normalerweise auch im Erfolg der Firmen wider.
Spannend. Wenn ihr mit Unternehmen, mit Kunden zu tun habt, gibt es wahrscheinlich auch immer wieder Unternehmen, die noch nicht viel IoT-Projekte haben, die da noch nicht viel Erfahrung haben. Gibt es so eine Art Leuchtturmprojekte oder einfache Projekte, die eher sehr leicht bei Kunden zu etablieren sind, wo ihr sagt, na, das ist immer ein guter Weg, um eine Firma so langsam in dieses ganze IoT-Game reinzubringen?
Also solche Projekte, es gibt, ich nenne die auf Englisch immer die sogenannten No-Brainer-Projekte, wo es absolut klar ist, dass ein IoT-System Sinn macht. Zum Beispiel bei teuren Landmaschinen. Vor einigen Jahren haben wir Caterpillar, die großen Baumaschinen und Landmaschinen, mit Connectivity ausgerüstet. Die sind so teuer, da kostet ein Gerät mehrere hunderttausend Euro. Und wenn das stillsteht, dann kostet es den Farmer oder die Baufirma kostet es in der Stunde mehrere tausend Euro. Da ist es völlig klar, dass eine IoT Lösung, die es schafft, die Verfügbarkeit von der Maschine zu erhöhen, sich innerhalb von Wochen auszahlt. Und da braucht man noch nicht mal Monate oder Jahre zu warten, bis man das Geld wieder zurückbekommen hat. Also solche Dinge gibt's, die ganz klar die Verfügbarkeit von Maschinen beispielsweise erhöhen. Dann gibt's auch Projekte, wo sich neue Geschäftsmodelle ergeben durch IoT, wie zum Beispiel bei Haushaltsmaschinenherstellern gibt's jetzt mehr und mehr im Industriebereich sogenannte Pay-per-Use-Modelle, dass beispielsweise jemand eine Wäscherei sich nicht mehr die Waschmaschinen kaufen muss für teures Geld, sondern abhängig davon, wie oft sie waschen im Monat, die dann dem Hersteller der Waschmaschine entsprechendes Geld zahlen. Und solche Modelle, die sind dann natürlich auch sehr spannend, weil dadurch erschließt man sich dann auch neue Kundengruppen. Also da gibt's viele Beispiele für. Und dann gibt's natürlich auch Beispiele, wo man sagen kann, naja gut, das funktioniert ja auch ohne IoT. Also ein Auto fährt beispielsweise auch ohne IoT. Aber man hätte dann natürlich nicht das, woran sich fast jeder inzwischen gewöhnt hat, was eine dynamische Traffic, wie heißt es auf Deutsch,
Verkehrsführung.
Genau, eine dynamische Verkehrsführung in der Stadt ist. Das ist halt ohne IoT dann auch nicht möglich, gell?
Du hattest eben schon so ein bisschen erzählt, was so die Vorteile von Early Adoptern, Mature Adoptern sein können. Fallen dir in der Organisation vielleicht noch Eigenschaften auf, wenn du Gespräche führst mit Unternehmen oder wenn deine Mitarbeiter Gespräche führen mit Unternehmen, wo du sagst, ich glaube, das wird ein Kunde, bei dem wir sehr innovative Ideen durchführen können, oder wo du auch sagst, bei so einem Mindset müssen wir erstmal mit den No-Brainern anfangen. Also ich versuche so ein bisschen für die Zuhörer noch abzuleiten, wie sie ihr Mindset verändern können, um noch erfolgreicher IoT-Projekte umzusetzen.
Ja. Also grundsätzlich sind all die Firmen, die Software-Know-how haben, die gewohnt sind, mit Daten schon mal umzugehen, sind die allerbesten Kandidaten, um da eine wirklich ernsthafte Diskussion über IoT zu führen. Denn im Endeffekt, IoT ermöglicht einem immer, egal welche Applikation es ist, mehr Daten zu bekommen. Automobilhersteller verstehen besser, was machen meine Kunden mit den Autos. Hersteller von Produktionsmaschinen zum Beispiel verstehen besser, was passiert mit der Maschine bei meinem Kunden und so weiter und so fort. Also das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist dann auch, wie offen sind diese Firmen tatsächlich, um neue Geschäftsmodelle einzuführen, oder sagen die, naja, ich bin eigentlich happy mit dem, was ich habe, ich muss da nichts Neues machen. Von der letzteren Sorte gibt's immer noch einige, also es gibt geschützte Märkte, die noch nicht jetzt den absoluten Bedarf an IoT haben, weil ihr Geschäft einfach so funktioniert. Zum Beispiel habe ich gerade letztens zufällig in einem anderen Kontext jemand kennengelernt, der eine Firma besitzt, die die Steine für Bahntrassen zum Beispiel liefert. Ne? Das sind quasi Monopole, da ist der Transport viel teurer als die Steine selbst, und ja, für den ist das jetzt noch kein Thema. Aber von der Firma, von der Sorte gibt's immer weniger. Ich habe ja am Anfang auch gesagt, 87% der Industriefirmen in der Welt sagen, IoT ist absolut notwendig. Und dann will ich auch sagen, es ist auch gar nicht schlecht, wenn wir auf einen Kunden treffen, der noch gar nicht viel darüber weiß, weil gerade dann können wir uns als Partner und auch als Berater für den Kunden positionieren. Und das hilft uns dann auch, um eine noch engere Beziehung zu dem Kunden früh aufzubauen, im Vergleich zu einem Kunden, der sagt, Vodafone, wisst ihr was, ich weiß, was ich machen muss, ich brauche von euch einfach nur das Mobilfunknetz. Da kann er dann natürlich auch eher mit einer Telekom oder einer Telefonica arbeiten.
Fallen dir Geschäftsmodelle ein, die ohne IoT gar nicht mehr denkbar wären?
Ja, ganz viele. Zum Beispiel, es gibt Versicherungstarife, vor allem in Italien oder in England, in Deutschland auch mehr und mehr. Das nennt sich Usage-Based Insurance, wo eine Box ins Auto eingebaut wird und dann abhängig davon, wie jemand fährt, wie gut er sich an Verkehrsregeln hält, dass dann entweder Ermäßigungen auf den Tarif gibt oder Erhöhungen. Sowas wäre nicht möglich. Dann auch Dinge des Alltags, an die wir uns gewöhnt haben, wie zum Beispiel eine dynamische Verkehrsführung. Ich habe es vorher angesprochen, wäre ohne IoT nicht möglich. Vor 10 Jahren wusste man nicht, oh, ist hier Stau oder nicht. Heute ist es absolut normal. Dann auch im Gesundheitswesen beispielsweise die Fernüberwachung von Patienten, die Dialyse zu Hause machen können, oder auch die Vereinfachung, dass man Zähler beispielsweise automatisch auslesen kann. Auch vor 15 Jahren musste man einen Tag zu Hause bleiben, damit der Stromableser kommen kann. Auch das geschieht jetzt automatisch. Also da gibt's ganz viele Beispiele, die ohne IoT nicht möglich wären und unser Leben massiv vereinfachen.
Bei mir muss ich leider noch zu Hause bleiben, wenn der Stromableser kommt, beziehungsweise ich muss es selber machen. Ich erinnere mich, war es nicht vor ein paar Jahren, dass irgendein neuer digitaler Stromzähler erfunden wurde, wo man mit einer Taschenlampe davor Morsecode machen musste, um den zu programmieren. Kennst du das noch? Das war ganz grausam. Das war, glaube ich, eine Fehlentwicklung.
Ja, da gab's was, aber da waren wir nicht involviert.
das ist gut zu wissen, Erik. Welcher IoT-Use-Case beeindruckt dich denn als Erik Brenneis am meisten?
Also mich beeindrucken immer die Use-Cases am meisten, die wirklich einen direkten Einfluss auf das Leben haben oder die Gesellschaft wirklich besser machen. Ich gebe dazu ein paar Beispiele. Das finde ich dann noch beeindruckender als beispielsweise das Auslesen von einer Maschine oder von einem Roboter, was natürlich auch wichtig ist, aber nicht so inspirierend. Wir haben zum Beispiel vor einigen Jahren mit einem Nationalpark in Tansania ein System für Nashörner entwickelt, wo die Nashörner einen Tracker bekommen haben, um sie gegen Wilderer zu schützen. Denn wenn Wilderer die jagen, dann werden die nervös, man kann das erkennen, die rennen dann in eine bestimmte Richtung, und das System hat erkannt, wenn Wilderer auf Nashörner losgegangen sind oder denen nachgefahren sind. Und dadurch haben wir viele Nashörner, die vom Aussterben bedroht waren, schon retten können. Und weil dann kommt eben die Polizei und ergreift die Wilderer. Also das fand ich eine super Sache, wirklich inspirierend. Ein anderes Beispiel für Tiere oder für eine wirkliche Erleichterung in einem Feld, das der Allgemeinheit, auch mir war das nicht bekannt, dass das so läuft, hilft, ist das sogenannte Moo-Call-System. Da haben wir mit einem Partner ein System entwickelt, wo schwangere Kühe auch einen Tracker an den Körper bekommen, der misst die Temperatur und den Herzschlag der Kuh. Und wenn das Kalb kommt, dann wird auch ein Alarm gesendet an den Bauern, der dann eben kommen kann. Und normalerweise ist es ein großes Problem für die Bauern, weil wenn er zu spät kommt und nicht hilft, dann kann die Kuh sterben daran. Und in solchen Fällen muss der Bauer immer nachts aufstehen und nachschauen, und das kann er sich jetzt mit dem Moo-Call-System sparen. Finde ich auch eine super Sache. Und dann natürlich die ganzen Lösungen, wie zum Beispiel im Medizinbereich, die Menschen mit gewissen Beeinträchtigungen einfach helfen, ihr Leben einfacher zu führen, wie zum Beispiel eine Fernüberwachung von Diabetespatienten oder die Möglichkeit, wie ich vorher erwähnt habe, Dialyse zu Hause zu machen. Da haben wir in Griechenland viel getan für Menschen auf den Inseln, die nun Dinge zu Hause auf ihrer Insel machen können, wo sie vorher die Fähre nach Athen nehmen mussten, um beispielsweise zum Doktor zu fahren. Also diese Lösungen, die dann wirklich ganz speziell das Leben von Tieren oder Menschen direkt positiv beeinflussen, die beeindrucken mich am meisten.
Witzig. Ich bin jetzt noch bei deinem Moo-Call hängen geblieben. Ich komme ja auch tatsächlich vom Dorf, und meine Nachbarin hat einen Bauernhof mit einem Milchhof mit vielen Kühen. Und da war gerade jetzt am Samstag, also vor 4 Tagen, die Situation, dass irgendwie nachts um 23 Uhr, wenn der Bauer schon schläft, ne, genau was du erzählt hast, war ein neues Kälbchen gekommen. Sie hat es erst am nächsten Morgen gesehen, und Kälbchen hatte noch Wasser in der Lunge. Also das ist irgendwie nicht klar, ob das überlebt. Genau. Also tatsächlich lustig, wie ich sofort weiß, ja, so ein MOOC-Call wird sich auch sehr, sehr schnell, also ne, wird so sehr, sehr schnell einen Impact haben bei Kühen. Also das ist lustig, dass das gerade ein Use Case war, der innerhalb der letzten Tage auch bei meiner Nachbarin geholfen hätte.
Super. Schick spannend. Sie zu uns, wir haben noch ein paar MOOC-Calls auf Lager.
Ich mach das mal. Sie ist auch fleißig auf Social Media. Also wenn sie davon beeindruckt ist, glaube ich, dann erfahren es viele anderen Landwirte auch.
Cool.
Wow. Okay, gibt es irgendwelche Hardware-Trends? Gibt es irgendwelche neuen Sensoriken, die jetzt kommen, womit wieder ganz neue Dinge möglich werden? Also so einen kleinen Ausblick, technologischen Ausblick, worauf sollte man so in den nächsten 12 Monaten achten? Was kann da zum Thema IoT noch passieren? Fällt dir da was ein?
Ja, also das eine große Thema ist natürlich immer noch 5G. 5G ist ja momentan gerade im Rollout und 5G ermöglicht neue IoT-Lösungen, also sogenannte Real-Time-Applications wie autonomes Fahren oder die Überwachung von Hochspannungsnetzen, die vorher selbst mit 4G-Technologie nicht möglich war. Also das ist, da werden wir noch viel sehen. Und dann haben wir ja auch ein sogenanntes Maschinennetz in Deutschland und anderswo kreiert, wo wir ein spezielles Netz haben, was für Sensoren sehr gut geeignet ist, was Hardware mit weniger Batterieleistung betrieben werden kann, das sogenannte NB-IoT-Netz. Da sind wir auch am Ausrollen von vielen Projekten. Und da werden wir auch noch einige Applikationen in den nächsten Jahren sehen. Also das sind eigentlich die zwei großen Trends.
Ich glaube, zu dem Maschinennetz hatten wir mal einen Podcast mit einem Kollegen von dir, auch von Vodafone, der machte Parksensoren. Die klebt man auf dem Fußboden und dann sind die, glaube ich, mehrere Jahre hält die Batterie. Das hatte ich damals auch gar nicht geglaubt, aber das hat wahrscheinlich mit diesem Netz zu tun, ne?
Ja, genau, okay. Genau. Das ist eine Anwendung dafür.
Okay. So, jetzt bin ich Zuhörer, habe verschiedene Ideen, würde gerne ausprobieren. Was kann ich heute anders oder besser machen nach deinem Input? Also was ist so der erste Schritt, wenn ich überlege, ein IoT-Projekt in meine Firma zu bringen, welches nicht nur Innovationsbudget kostet, sondern tatsächlich auch eine potenzielle neue Einnahmequelle? Was ist der nächste Schritt?
Also der nächste Schritt, ich würde natürlich immer empfehlen, erstmal zu Vodafone zu gehen, weil, wir können dann alles beraten.
Ja.
Aber im Ernst, also der erste Schritt ist zunächst mal, dass der Kunde kennt ja sein Geschäft besser als jeder andere. Er muss natürlich wissen, was ist die Vision dafür? Was will er erreichen? Will er Einsparungen erreichen in seinen Prozessen? Will er eine neue Einnahmequelle eröffnen? Will er vielleicht alles das von dem? Und dann sollte man aber wirklich im nächsten Schritt schon mit Partnern sprechen, mit uns beispielsweise, weil wir haben auch Hardware-Partner, die dem Kunden helfen können, die entsprechende Hardware dann zu entwickeln. Wir haben ja in Deutschland auch mit Grandcentrix jetzt eine Firma, die das gesamte Know-how hat im Entwickeln von solchen IoT-Lösungen. Also das können wir für den Kunden auch machen. Und ich habe ja vorher auch gesagt, dass wir Lösungen mehr und mehr anbieten. Also man sollte dann auch schauen, gibt es denn schon eine bestehende Lösung, die man am Markt kaufen kann, die das leistet, was ich machen will. Und dann geht's rein in die Projektimplementierung.
Super. Ich gucke gerade auf meinen Zettel. Ich glaube, das war alles, Erik. Vielen, vielen Dank. Auf meinem IoT-Kenntnis-Tachometer sind also jetzt gerade noch ein paar Pluspunkte dazugekommen. Da waren viele, viele Themen drin. Ich fand spannend, dass ihr sagt, Firmen, die schon mit Daten zu tun haben, sind auch einfacher für IoT zu begeistern. Ich fand spannend, wie hands-on eure Lösungen tatsächlich sind. Also, dass ihr nicht nur sagt, hier geben wir euch eine SIM-Karte, viel Erfolg, sondern dass ihr da eigentlich sehr schlau auch eure ganzen Partner miteinander vernetzt. Das war mir vorher auch nicht so klar. Was steht bei dir persönlich nächstes Jahr noch an? Gibt es irgendwelche Projekte, bei denen man dir die Daumen drücken darf?
Ja, also die großen Themen sind zum einen, sind wir immer noch in der Corona-Krise mittendrin, leider. Wir schlagen uns da sehr gut. Wir gewinnen mehr Projekte als unsere Konkurrenz, weil wir eben auch der Marktführer sind und gerade während der Krise die Kunden nach starken Partnern suchen. Das ist einerseits gut für uns. Andererseits ist es natürlich so, dass weniger Autos auf der Straße fahren momentan als normal, was auch ein bisschen auf unsere Umsätze drückt. Also da werden wir aber aus der Krise stärker rauskommen. Dann haben wir die strategischen Themen wie unser Lösungsgeschäft noch weiter aufzubauen. Da fokussieren wir stark drauf nächstes Jahr. Und dann haben wir noch das Thema, dass wir die sogenannten Mobile Private Networks, also Campusnetze bei Kunden mehr und mehr aufbauen wollen. Auch das wird verwendet für wie viele IoT-Anwendungen, wie zum Beispiel automatisierte Maschinen, automatisierte Gabelstapler und solche Themen. Und da müssen wir auch den Markt jetzt dann richtig aufbauen im nächsten Jahr. Also das nächste Jahr wird wahnsinnig spannend. Wir sind in einer sehr guten Position und freuen uns drauf.
Spannend. Dann werde ich hoffentlich nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres nochmal nachfragen, was alles Neues dazugekommen ist. Ich danke dir ganz, ganz herzlich.
Sehr gerne.
Das war wirklich schöner Input und alles Gute für dich und für euch. Ja, und vielen Dank auch an dich zu Hause. Danke für das treue Einschalten. Uns freut natürlich jede positive Resonanz sehr. Also falls du den Podcast teilen magst, falls du Fragen an uns hast, dann freuen wir uns auch von dir zu Hause zu hören. Und schau dir unbedingt die IoT-Studie an, die Erik mit seinem Team gebaut hat. Wir packen den Link zur Studie nochmal unter den Podcast in die Shownotes. Das war's von uns. Komm gut durch deine Woche. Ganz liebe digitale Grüße aus unserem Podcast und bis bald.